Liebe Geschwister, was für eine Freude, dass unser Herr Jesus Christus gekommen ist. Und wir wissen, dass wir durch den Glauben ewiges Leben haben. Was für eine Zuversicht, die wir besitzen. Inmitten eines verdrehten Geschlechts, inmitten von Durcheinander und Tumult in dieser Welt, wo Menschen nicht mehr ein nach aus wissen, wie diese Menschen tatsächlich, wie ich gerade gelesen habe, verirrt sind wie Schafe. Sie gehen auf ihre eigenen Wege, haben eigene Vorstellungen, wie das Leben zu leben ist. Dabei gibt uns der Schöpfer uns ein ganzes Handbuch, in dem er uns zeigt, wie wir leben können und ihm wohlgefallen können und dazu auch noch, wie wir gut leben können. Wie es Sinn macht zu leben. Er zeigt uns, wer wir sind. Und das ist einfach wunderbar. Ihm sei alle Ehre dafür. Nun, wir beschäftigen uns in unserer Predigtserie mit einem kleinen Büchlein. So klein ist es auch nicht, aber im Neuen Testament 4 Kapitel, den Philipperbrief. Die Philipper, ihr erinnert euch, waren Menschen, die während der zweiten Missionsreise und des Missionsdienstes von unserem Apostel Paulus und seinen Begleitern, dem Silas, dem Timotheus und Lukas und andere, die dabei waren, kamen sie zum Glauben. Gottes Geist hatte gewirkt und es entstand dort eine Gemeinde. Nun ist diese Gemeinde schon mindestens 10 Jahre alt. Und der Apostel Paulus ist nicht mehr in ihren Reihen, sondern er ist in Rom. Er befindet sich in römischer Untersuchungshaft, seine erste römische Gefangenschaft. Aber er steht immer noch mit dieser Gemeinde in Verbindung. Er ist immer noch mit ihnen verbunden. Und das ist wunderbar zu sehen, wie diese Beziehung dieses Apostels mit dieser Gemeinde stattfindet und wie intensiv sie ist. Ja, wir wollen vor dem Gottesdienst, vor der Predigt noch einmal den Herrn bitten um seine Hilfe, dass er uns sein Wort aufschließt und dass wir verstehen, was wir aus den Wahrheiten aus dem Philipperbrief für unser Leben lernen können. Möge der Herr uns da Gnade schenken. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das fleischgewordene Wort, den Herrn Jesus Christus, der auf die Erde kam, den deine Jünger beobachteten und mit ihm lebten und sagten, sie sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und voller Wahrheit. Herr, und das bist du genau. In jedem Detail bist du korrekt. Du bist die Wahrheit selbst, Herr Jesus Christus. Du hast gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das stimmt. Du bist derjenige, der sein Leben gegeben hat für Sünder. Was für eine große Barmherzigkeit, was für eine Liebe. Wir danken dir für das Buch, diesen Brief des Apostel Paulus an die Philipper. Wir danken dir, dass wir daraus lernen können, wie du uns siehst, wie du uns verstehst. Und wie wir auch voneinander denken sollen, was wir voneinander halten sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, die wir Teilhaber deiner Gnade sind, die wir Gemeinschaft haben am Evangelium. O Herr, wir danken dir dafür, dass du uns gerettet hast, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Und so bete ich, sprich du durch dein Wort zu uns an diesem Nachmittag zu deiner Verherrlichung. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft das Buch gerne aufschlagen. Korinther, Galater, Epheser, Philipper. Philipper Kapitel 1. Und ich lese nochmals die ersten 11 Verse. Obwohl der Predigttext heute nur die Verse 7 und 8 betrifft, lese ich euch nochmal alle Verse, die ersten 11 Verse. Da heißt es, Paulus und Timotheus Sklaven Christi Jesu an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Vers 9. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit der Frucht, müsste eigentlich Singular sein, Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Ehre und zum Lob Gottes. Soweit das Wort Gottes. Nun, der Apostel Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Bei ihm ist Timotheus, aber er schreibt diesen Brief und der Anlass dafür ist, die Gemeinde in Philippi hatte ihn einen Boten geschickt, einen Diener, Epaphras. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Der Anlass ist, dass Paulus sich zum einen bedankt für eine Geldgabe, die dieser Epaphras mitgebracht hatte, damit Paulus sich im Gefängnis ernähren konnte, damit er effektiv bleiben konnte. Sie sorgten für ihn, auch im Gefängnis. Und sie sorgten nicht nur mit einer monetären Gabe, nicht nur mit irgendwelchen finanziellen Mitteln, sondern sie sandten eben diesen Epaphras, diesen Diener, der sich verausgabte, der alles gab, was er konnte, bis zu dem Punkt, wo er dem Tode nahe kommt. Aufgrund dieses Dienstes. So setzte er sich ein für den Apostel Paulus. Und so sehr war die Gemeinde in Philippi mit Paulus verbunden, dass sie Diener sandte, dass sie diesen Diener sandte. Nun, dieser Diener war jetzt krank und Paulus wollte ihn auch zurückschicken, weil die Gemeinde gehört hatte, dass Epaphras krank geworden ist, machte sich auch Epaphras Sorgen und dachte, Mensch, die Gemeinde in Philippi, die sorgt sich, die denkt, ich bin vielleicht tot und sie werden mich nicht wiedersehen. Und deshalb sollte Epaphras zurückgesandt werden und wurde zurückgesandt. Paulus hatte auch vor, Timotheus zurückzusenden an die Gemeinde in Philippi. So eine starke Verbundenheit gab es da. Nun haben wir gesehen, wie geschickt Paulus diesen Brief beginnt. Er begann, indem er ihnen zeigte, welche Merkmale ein Christusnachfolger besitzt. Und er nannte sich selbst und Timotheus Sklaven Jesu Christi. Und die Empfänger und jeder versteht, wenn der große Apostel sich schon als ein Sklave bezeichnet, dann sind wir es auch. Und so ist es. Jeder Wiedergeborene, jeder Diener Gottes ist ein Sklave Jesu Christi. Er zeigte ihnen, dass sie Heilige sind, dass sie Heilige in Christus sind, dass sie abgesondert sind von der Sünde hin für den Dienst des Herrn Jesus Christus. Dass sie Gleichgestellte sind, dass sie eins gemacht sind in Christus. Dass sie in Christus Jesus vereint sind. Nun, all diese Dinge zeigten ihnen, dass sie verbunden sind durch eine übernatürliche Art und Weise, durch das Werk Gottes. Und damit haben wir uns beim letzten Mal beschäftigt. Paulus war so davon überzeugt, dass die Philipper das Werk des Gottes waren, denen er selbst diente. Sie waren das gute Werk. Nun, Paulus dankte dem Herrn für diese Gemeinde. Er betete für diese Gemeinde. Und er tat das mit Freuden. Und das Motiv dafür war die Zuversicht, die er hatte, dass es Gottes Werk war. Gott hatte sein Werk in den Philippern begonnen. Das wusste er. Er war sicher. So konnten nur Menschen sein, die verändert worden sind vom lebendigen Gott. Er beobachtete ihr Leben und er sah in ihrem Leben diese Teilhabe am Evangelium. Erinnert euch, Koinonia, die Gemeinschaft, ist die Teilhabe am Evangelium. Sie waren Teilhaber, sie waren nicht nur Teilnehmer. Manchmal haben einige Übersetzungen haben Teilnehmer stehen. Und ich denke, es ist mehr als ein Teilnehmer. Wenn man teilnimmt, dann hat man keine Teil, dann hat man nicht richtig einen Anteil daran. Dann kann man sich wieder verdrücken. Aber hier ist man ein Teilhaber am Evangelium. Paulus sagt sogar, es ist mein Evangelium. Wisst ihr was? So kann ich auch reden. So kannst du reden. Es ist dein Evangelium, das Gott dir anvertraut hat, denn wir sind Botschafter an Christi Stadt. Nun, er wurde bewegt von der Zuversicht von Gottes Werk in den Philippern. Das brachte ihn zum Dank. Das ließ ihn danken und auch freudige Fürbitte tun und überhaupt freudig sein. Wir wissen, dass dieser Brief ein Brief der Freude sein wird. Das wollen wir schon mal vorausnehmen. Aber hier sehen wir die erste Freude, die erwähnt wird. Und das ist nicht verwunderlich. Wir sollen alle Zeit freudig sein, sagt Paulus im 1. Thessalonicher Kapitel 5. Freut euch alle Zeit und so auch beim Gebet. Und wenn wir alle Zeit freudig sind, dann wird das Gebet auch freudig. Logisch, oder? Nun, Paulus war sehr verbunden mit diesen Geschwistern. Er wurde umsorgt. Man diente ihm. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Er sah nicht nur, dass Gott das Hand in ihm war, sondern er wusste noch etwas anderes. Er wusste, dass sie Teilhaber der Gnade waren, aufgrund bestimmter Kriterien. Nun, Vers 7 und 8 lese ich euch noch einmal vor. Da heißt es, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke. Einige Übersetzungen sagen auch fühlen. Englische Übersetzungen haben manchmal fühlen, aber das ist ein Fühlen mit in Verbindung mit dem Intellekt. Es ist ein Denken wirklich. Paulus gebraucht dieses Wort phroneo. Er braucht das im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 3 und sagt da, keiner soll höher von sich denken, als sich zu denken gebührt. Ja? Und hier sagt er, es ist nur recht, dass ich so von euch denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung, Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit das ABC für alle Mitteilhaber der Gnade. Das ABC für alle Mitteilhaber der Gnade. Lass uns einmal genau in den Text hineinschauen und zunächst das A uns anschauen. Das A in unserem Text. Und sonst sage ich erstens, jetzt sage ich A, weil ich das ABC ABC beschrieben habe. Wenn wir von einem ABC sprechen, dann sprechen wir von Grundlagen, von grundsätzlichen Dingen. A ist, das ist das richtiges Denken voneinander. Das ABC für alle Mitteilhaber der Gnade ist erstens, oder A, das richtige Denken voneinander. Er sagt, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke. Wie denke? Vers 6, dass sie Teil dieses guten Werkes Gottes sind. Dass Gott in ihnen angefangen hatte. Ihr wisst, das Werk war noch nicht vollendet. Es wird vollendet an dem Tag Jesu Christi. aber es ist noch nicht vollendet. Es war noch nicht vollendet. Dieses Werk Gottes begann also in den Philippern. Das wusste er. Er sagt, es ist nur recht. Oder das Wort hier ist eigentlich, es ist gerecht, so von euch zu denken. Das Wort ist wörtlich gerecht. Es ist gerecht, so von euch zu denken. Die Dinge, die ich über euch schrieb, die sind gerecht. Denn da bringt Paulus sein Denken zum Ausdruck. Paulus denkt weiterhin, also richtig. Er dachte richtig in Bezug auf ihre Berufung. Er sagte, ihr seid befreit, ihr seid Befreite, denn ihr seid Sklaven Jesu Christi, erinnert euch. Ihr seid Abgesonderte, ihr seid Gleichgestellte, ihr seid vereint mit Christus und ihr seid begünstigt bzw. begnadigt und ihr seid unter der Bewahrung Gottes. Das ist der Friede. Und er denkt weiter richtig von ihnen. Ihr Lieben, das ist eine grundlegende Erfordernis für die Einheit in der Gemeinde Jesu Christi, dass ihr von den Mitteilhabern der Gnade, und das sind wir als solche, die begnadigt worden sind, sind wir Mitteilhaber der Gnade. Und das kommt aus Vers 8, diese Begrifflichkeit. Die Elberfelder übersetzt das so, oder eine der Elberfelder von der revidierten Elberfelder von 1993 sagt, in Vers, meine Mitteilhaber der Gnade, sagt er in Vers 7. Entschuldigung, Vers 7. Meine Mitteilhaber der Gnade. Wir sind nicht nur Mitteilhaber, sondern auch Mitstreiter. Wir sind Mitkämpfende in dem Kampf des Evangeliums und haben einen gemeinsamen Auftraggeber in Gott. Später sagt er, Paulus in Kapitel 2, Vers 27, führt euer Leben oder nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich kommen, euch sehe und, oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Menschen, die begnadigt sind, die Teilhabe der Gnade sind, sind auch solche, die im Kampf stehen für den Glauben des Evangeliums. Nun, inwiefern waren sie auch Mitteilhaber der Gnade? Genauso wie wir in Vers 5 festgestellt haben, sie waren Teilhaber am Evangelium. Bei euch steht Gemeinschaft am Evangelium. Das war eine aktive Gemeinschaft hin zu dem Evangelium. Sie hatten sich beteiligt. Wir sind schon darauf eingegangen. Sie waren solche, die für Paulus mit einstanden. Sie waren gemeinsam in diesem Kampf. Übrigens tat nicht nur Paulus Fürbitte. Geht einmal in Vers 19. Schaut einmal in Vers 19. Die Zuversicht des Paulus dort. Da sagt er, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte. Seht ihr, sie beteten für Paulus. Sie waren einiges entfernt. Ja, in Mazedonien, wir haben gesehen auf der Karte, in der Bibelstunde auch, wo Mazedonien sich befindet und wo Philippi sich befindet. Ist doch eine ganz schöne Distanz bis nach Philippi. Aber dort beteten sie. Sie waren nicht passiv, sie waren Teilhaber. Und sie waren, Vers 27, einmütig mit ihm im Kampf für den Glauben des Evangeliums, wie ich gerade gelesen habe. Vers 29 und 30 im ersten Kapitel sagt er, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Seht ihr? Die Gnade wurde ihnen verliehen. Sie waren unter der Gnade und die Gnade wurde ihnen einst verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, nämlich was Christus betrifft, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Sodass ihr denselben Kampf habt, sagt er, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also der erste Punkt, das A, ist richtiges Denken voneinander. Paulus dachte in rechter Weise von den Philippern. Er wusste, sie stehen unter der Gnade. Sie sind mit eingebunden in diesen Kampf. Sie sind Teilhaber der Gnade und sie sind Teilhaber am Evangelium. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir voneinander richtig denken. Das ändert so viel. Denn wenn du weißt, dass dein Gegenüber zu dir gehört, dass ihr nicht nur einen Auftrag habt, sondern wir wissen aus anderen Stellen, dass wir Miteinverleibte sind in den Leib Jesu Christi. Wir gehören an einem Leib und deshalb gehören wir zusammen. Der erste Punkt also ist richtiges Denken voneinander und das hatte Paulus. Er sagte, es ist nur richtig, so von euch zu denken. Ich schaue auf das, was ihr tut. Ich habe euch erlebt im Dienst. Ich habe eure Geldgabe empfangen. Danke dafür. Ihr betet für mich. Ich bete für euch. Er denkt richtig. Das B in dem ABC für alle Mitteilhaber der Gnade ist ein inniges Empfinden füreinander. Ein inniges Empfinden füreinander. Nicht nur haben wir ein richtiges Denken voneinander oder übereinander, sondern wir besitzen auch inniges Empfinden füreinander. Da heißt es in Vers 7 in der zweiten Hälfte, weil ich euch im Herzen trage. Weil ich euch im Herzen trage. Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Seht ihr, die Teilhaber der Gnade haben ein inniges Empfinden füreinander. Das ist interessant. Einige Übersetzungen, und vielleicht habt ihr diese Übersetzung und denkt, was liest der Borchmann da? Da heißt es, weil ich euch im Herzen trage, aber andere sagen, weil ihr mich im Herzen habt. Die Elberfelder 2003 übersetzt es, weil ihr mich im Herzen habt. Und das ist keine unterschiedliche Lesart, sondern eine Art, das zu übersetzen. Ich glaube jedenfalls, dass es richtig ist, dass Paulus sie im Herzen hat, obwohl das auch umgekehrt der Fall ist. Auch die Philipper hatten Paulus im Herzen, ganz offensichtlich. Aber man kann das nur mal einmal so übersetzen. Und deshalb denke ich, ist es besser zu sagen, weil ich euch im Herzen habe. Die meisten Übersetzungen sagen auch, weil ich euch im Herzen habe, trage oder habe. Das innige Empfinden ist ein typisches Kennzeichen für einen Mitteilhaber der Gnade, für einen Christen. Ich sage es mal ganz unkompliziert. Ein inniges Empfinden für deinen Bruder und deine Schwester ist typisch für einen Christen. Wir tragen unsere Geschwister im Herrn in unserem Herzen. Wir haben eine Zuneigung zu ihnen. Und ihr Lieben, die basiert nicht auf irgendwelchen äußeren Umständen. Sie ist eine übernatürliche Zuneigung. Diese Zuneigung, dieses innige Empfinden beruht nicht auf externen Liebenswürdigkeiten. Weil der eine hat mir das geschenkt, der hat mir ein Stück Kuchen mitgebracht zum Gottesdienst. Oh, den liebe ich jetzt ganz besonders, weil er mir Kuchen mitgebracht hat. Nein, diese Liebe, die wir zueinander haben, ist das Werk Gottes in uns. Zu sagen, sie seien in seinem Herzen, bedeutet, dass er nicht nur Gefühle oder Empfindungen besaß, sondern dass er die Essenz seines Bewusstseins und seiner Persönlichkeit meint. Und bei den Griechen und Hebräern umfasste der Begriff Herz sowohl den Verstand als auch den Willen und bezog sich auf das innerste Wesen eines Menschen. Paulus fügt in Vers 8 hinzu und sagt, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und damit beteuerte er und ermauerte sein inniges Empfinden für sie. Und er beruft sich dabei auf Gott. Er sagt, Gott ist mein Zeuge, so empfinde ich für euch. Was hier jetzt mit herzlicher Liebe Jesu Christi übersetzt wird, ist wörtlich mit der mit diesem griechischen Verhältniswort mit Folgendes. Da steht, mich verlangt herzlich mit den Eingeweiden Christi Jesu oder den Gedärmen, den Innereien Jesu Christi. Das ist eine komische Art und Weise, das auszudrücken, oder? Nun, mit dieser Ausdrucksweise sagte man tatsächlich, dass man jemand herzlich liebte. Ja, also das ging durch seine ganze Bauchgegend. So sehr liebte er die Philipper. Paulus hatte nach allen Philippern ein Verlangen, das aus dieser herzlichen Liebe des Christus resultierte. Weil er ein Geliebter war und sie auch Geliebte waren. Deshalb konnten sie einander so lieben. Und deshalb lieben auch wir einander und haben ein Verlangen nacheinander, nach dem anderen, weil Christus uns Liebe gegeben hat. Und wir haben auch immer wieder Verlangen nacheinander. Ihr Lieben, für mich ist es eine Tortur, nicht in den Gottesdienst gehen zu können oder die Geschwister sehen zu können. Ja, manchmal sind sogar ein Urlaub, wo man irgendwo denkt, ah, wir fahren ans Meer. 3 Wochen Sardinien. Okay. 3 Wochen keine Gemeinde? Are you kidding me? Ich meine, das kann nicht sein. 3 Wochen ohne Gemeinde, das ist schwierig. Und wisst ihr was? Genau so ist das Verlangen unseres Herrn Jesus Christus. In Lukas 22 bringt er sein Jesus das Verlangen seinen Jüngern gegenüber zum Ausdruck. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle kennt und ob euch das mal bewusst aufgefallen ist. Lukas 22, Verse 14 und 15 steht Folgendes. Und da steht, als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm, nämlich das Passa, und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Jesus hatte Verlangen nach der Gemeinschaft mit diesen Jüngern. Jesus, der Urheber dieser Zuneigung und deshalb auch unser Vorbild, was diese innigen Empfindungen für seine Brüder anbetrifft, er hatte Verlangen. Für sie ging er ans Kreuz. So ein Verlangen hatte er, sie zu retten, dass er für sie ans Kreuz ging, für uns ans Kreuz ging. Das geschah nicht aus einer wankelmütigen Emotion heraus. Paulus hatte nicht mal eben, oh, das fühlt sich so gut an, oh, der Epaphroditus hat mir einen dicken Scheck gebracht und ich kann mir jetzt einen Computer kaufen, in der Zelle kann ich surfen und weiß nicht alles, wie schön. Nein, 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 das waren keine wankelmütigen Emotionen, das war ein tiefes Verbundensein durch ein übernatürliches Werk Gottes in dem Herzen der Gläubigen. Das Verlangen, das die Philipper füreinander und für Paulus hatten, war aufgrund der übernatürlichen Liebe, die jeder Mitteilhabe der Gnade in seinem Herzen hat. Erinnert uns, wessen Liebe haben wir in uns? Die Liebe Gottes. Und wie ist sie da reingekommen? Sie ist ausgegossen worden. Als wir zum Glauben kamen, ist sie ausgegossen worden. Ihr könnt ja nachlesen, Römer 5 und Vers 5. Diese Liebe haben wir und dieses Verlangen haben wir. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir Verlangen nacheinander haben. Und wenn ich in den Gottesdienst gehe oder wenn ich in die Gemeinde gehe, dann weiß ich, ich sehe auch meine Geschwister. Und wir müssen euch manchmal sagen, hey, denkt daran. Ich weiß, ihr liebt euch einander, aber wir lieben an erster Stelle lieben unseren Herrn Jesus Christus. Und deshalb lieben wir einander mit der herzlichen Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Nur das Gute ist, ich brauche euch dieses Verlangen und diese Liebe zueinander. Ich brauche euch keine Beweise bringen, denn ihr kommt gerne in die Gemeinde, weil dort alle eure Geschwister sind, die ihr liebt. Nochmals, diese Liebe hat nicht irgendwie mit einer blinden Sentimentalität zu tun, sondern mit den Fakten der inneren geistlichen Verbundenheit, die Einheit in Christus Jesus. Wir sind zusammen ein Leib. Wir sind unvollständig, wenn Geschwister wegbleiben. Ist es nicht so? Die Gemeinde ist nicht vollständig. Als Mitteilhaber der Gnade weißt du um diese Liebe, dass du deinen Bruder und deine Schwester liebst, weil Christus sie geliebt hat und er sie immer noch liebt. Sie sind Teil des Leibes Christi. Und wenn wir zusammen an einem Leib sind, mit Einverleibte in den Leib Jesu Christi, dann kann ich nicht abschätzig auf meinen Fuß schauen und sagen, dieser Fuß, den brauche ich nicht. Ich liebe meinen Fuß. Versucht mal ohne Fuß zu laufen. Ich liebe die Hand, ich liebe das Ohr, ich liebe die Organe, die Glieder am Leib Jesu Christi. Und diese Liebe Christi zu den Geschwistern schenkt dir sogar die Gewissheit deines Heils. Und ich bitte euch, prüft euch, wenn ihr diese Liebe nicht besitzt, seid ihr möglicherweise keine Kinder Gottes. Deshalb ist es so einfach, für Paulus zu sagen, ich habe dieses Verlangen, dieses innere Verlangen, euch zu sehen. Wo ist es? Vers 7. Ich habe euch im Herzen, und Vers 8 ist es vielmehr. Und dieses Verlangen ist einfach ein Ausdruck dessen, dass ihr Kinder Gottes seid. Ich habe gesagt, dass es die Gewissheit eures Heils ist. Ja, in 1. Johannes spricht Johannes davon, in Kapitel 3 und Vers 14. Da sagt er, ich lese euch das einfach vor, ihr braucht das nicht aufschlagen. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer ihn nicht liebt, bleibt im Tod. Du bist noch im Tod. Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und ihr Lieben, das war genau das, was es ausmacht, ein Teilhabe der Gnade zu sein. Wir haben ein inniges Empfinden füreinander. Und die Philipper wurden von dieser Liebe zueinander so ergriffen. Und Paulus drückt es frei aus, was jedes Gotteskind kennzeichnen muss. Den Römern schrieb er bezeichnenderweise in Römer 1, Vers 11 und 12, denn mich verlangt danach, euch zu sehen. Ist euch das mal aufgefallen, wie oft Paulus das sagt? Mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Aber jetzt hört mal gut zu. Da sagt er, Vers 12, das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Seht ihr, das beruht auf Gegenseitigkeit. Paulus wollte getröstet werden durch den Austausch, den er mit den Römern herbeisehnte. Und so sehen wir in dem Leben der Gemeinde von Philippi, wie sie sich einsetzen, weil sie nicht nur von einer Emotion getrieben werden, sondern von einem innigen Empfinden für den Apostel Paulus. Und gleich als sie die Missionare Philippi verließen, kümmerten sie sich darum, dass Paulus versorgt war. Sie sandten eine Geldgabe zu den Thessalonichern. Und immer wieder sehen wir, wie Paulus sich auch Gedanken machte, wie geht es den Gemeinden? Und er schickt Boten zu den Gemeinden hin während seiner Abwesenheit. Und so ist es von beiden Seiten. Das betrifft alle Teilhaber der Gnade. Alle Teilhaber der Gnade müssen richtig voneinander denken und alle Teilhaber der Gnade müssen inniges Empfinden füreinander haben. Wenn es nicht der Fall ist, wenn du keinerlei Bedenken hast, zu sagen, ah, ich bleibe heute einfach weg. Heute gibt es was Besonderes im Fernsehen oder heute ist der Strandtag. Mann, es ist so schön. Meine Geschwister sind mir eigentlich völlig egal. Und es gibt immer Gründe, dass wir mal nicht kommen können und dass wir nicht da sind. Das stimmt. Aber ihr Lieben, was ist der Ort, wo wir am liebsten sind? Bei unseren Geschwistern. Zusammen anzubeten. Das ist das Schönste, was es gibt. Und ein letztes Element, C, ein weiteres Kennzeichen für alle Mitteilhaber der Gnade ist ein unbeirrbares Dienen miteinander. Das unbeirrbare Dienen miteinander. Da heißt es in Vers 7 in der zweiten Hälfte, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Nochmals die revidierte Elberfelder Übersetzung sagt, weil ich euch in meinen Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch der Verteidigung und Bestätigung des Evangeliums, ihr alle meine Teilhaber der Gnade seid. Das ist die revidierte Übersetzung, Elberfelder Setzung von 1993. Paulus wusste sich umgeben von solchen, die Mitteilhaber der Gnade waren. Er wusste, hier sind wahre Christen. Er erlebte eine aktive Teilhabe dieser Geschwister. So wie er in Vers 5 diese Koinonia, diese Gemeinschaft in der Satzkonstruktion dort in Vers 5 durch die Grammatik als eine aktive Gemeinschaft am Evangelium beschreibt. Die Philipper scheuten sich nicht von dieser Pflicht. Sie scheuten nicht zurück von dieser Pflicht, am Evangelium aktiv zu wirken. Und sie beendeten nicht ihre Beziehung zu dem großen Apostel der Heiden, nur weil dieser nicht mehr in unmittelbarer Reichweite war. Nein, sie waren treu. Selbst als Paulus inhaftiert in Rom war, sandten sie Epaphras. Und von diesem schrieb er in Kapitel 2, Vers 25 und sagt, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter. Und da sagt er, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Seht ihr, hier ist ein unbeirrbares Dienen. Das hört nicht auf bei dem ersten Widerstand, sondern sie bleiben stetig dabei und dienen. Er war Diener meiner Not. Die Not bzw. die Bedrängnis, in der Paulus sich befand, beschreibt er in Vers 7. Mit welchen Worten? Mit meinen Fesseln. Nun, nochmals, er war in der Untersuchungshaft und er hatte eine eingeschränkte Freiheit und war deshalb auf die praktische Hilfe der Geschwister angewiesen. Er konnte in Ketten keinen Zeltmachertätigkeiten nachgehen. Er konnte nicht arbeiten, selbst mit den Händen arbeiten, um für seinen eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Und genau das ist der Grund, warum die Philipper den Epaphras sandten und mit diesem Epaphras diese monetäre Gabe, sodass sie Dinge kaufen konnten, die Paulus brauchte. Kapitel 4 am Ende des Briefes sagte, ich habe zwar gelernt, mit allem klarzukommen, und ich bin auch gar nicht auf eure Geldgabe angewiesen. Ach doch, sagt er, 4 Vers 14, ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Sie haben ihm gedient. Und wisst ihr was? Und das ist so schön. Ich weiß, einige von euch können nicht überall dabei sein. Aber ich weiß, sie sind im Hintergrund so aktiv im Gebet. Fürbitte ist ein wichtiger Dienst, die wir füreinander tun. Das ist ein Kennzeichen für einen Christen, dass wir füreinander beten. Prüft euch, ob das bei euch so zu finden ist. Nun, sie nahm Anteil in dieser Bedrängnis. Und Idina geriet in tiefe Wasser. 2 Vers 30, für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Können wir nachvollziehen, oder? Philipper haben gesagt, wir können nicht alle da, wir können keine Gemeindewanderung machen. Das machen die da in Berlin, habe ich gehört. Die ziehen aus Berlin ins Panketal. Das ist eine Gemeindewanderung. Aber nein, wir können das nicht machen. Wir schicken einen Diener. Okay? Wir schicken einen Diener und der wird dienen. An unserer Stelle. Und die Philipper waren in 2 Dingen treu. Bis in die Zeit seiner Not und in allen Dienst um das Evangelium herum. Und das beschreibt er hier mit sowohl die Verteidigung, das ist das Wort übrigens Apologia, von dem Wort haben wir Apologetik. Der Dienst des Apostel Paulus war nicht nur ein Verkündigungsdienst, sondern auch ein Verteidigungsdienst, so wie auch unser Dienst ein Dienst der Verteidigung ist. Wir sollen für das Evangelium, für den Glauben kämpfen. Wir sollen den Glauben verteidigen. Das ist, glaube ich, die breite Auslegung hier an dieser Stelle, das breitere Verständnis. Einige denken, oh, die Philipper waren dabei, als Paulus sich verantworten musste vor den römischen Behörden, in dem Prozess. Das ist durchaus möglich, das kann sein. Ja, auch da standen sie ihm zur Seite. Sie waren da, sie halfen ihm. Aber ich denke, es bezieht sich hier auf den Dienst des Paulus im weiteren Sinne. Er war ein Verteidiger, er war ein Verkündiger. Und der zweite Begriff, er bekräftigte das Evangelium. Auch das ist ein Begriff, der aus dem Juristischen kommt. Das sind 2 juristische Begriffe. Sowohl die Verteidigung, auch die Bekräftigung sind juristische Begriffe. Und es heißt, er bestätigt das Evangelium. Er sagt, so ist es, tatsächlich so ist es. Wie wir das gesagt haben, so ist es. Und ihr könnt es sogar sehen durch das, was wir leben. Sein Leben bestätigte das. Der Dienst am Evangelium ist ein gemeinsames Unternehmen. Und dieses Unternehmen umfasst sowohl die Verteidigung als auch die Bekräftigung des Evangeliums. Und darin, zusammen mit Paulus, waren sie wörtlich hier mit Teilhabe. Und das ist ein ähnliches Wort wie das Wort in Vers 5 für Gemeinschaft. Koinonia steckt da drin. Es ist nur ein zusammengesetztes Wort. Und deshalb vergleichen wir diese Verse auch miteinander. Sie sind Teilhabe am Evangelium. Also Gemeinschaft kann man auch als Teilhabe übersetzen. Und genauso auch hier, sie sind Mitteilhaber. Nochmal ein obendrauf, da kommt noch eine Vorsilbe davor. Ein Kompositum ist das, ein zusammengesetztes Wort. Ein Mitteilhaber der Gnade. Es ist eine Gemeinschaft mit vielen begnadigten Teilhabern, die willig und freudig in diesem Dienst stehen. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare. Und das wusste er. Er sagt, es ist nur richtig, von euch so zu denken. Ich habe euch erlebt. Er sagte, ihr wart Teilhaber am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt und wir sind darauf eingegangen, was das bedeutete. Vielleicht 2 Predigen zurück. Aber sie blieben dabei. Sie waren jetzt immer noch dabei. Und er führte es aus, was das bedeutete. Es bedeutete, teilzuhaben an der Verteidigung des Evangeliums als auch an der Bekräftigung des Evangeliums. Nun ist es ein Wunder, dass der Apostel Paulus diese Liebe zu diesen Geschwistern hatte. Ist es ein Wunder, dass Gott uns Liebe füreinander geschenkt hat? Er ist unser Vorbild. Herr Jesus Christus hat uns zuerst geliebt. Und er liebt mit einer Liebe, die bis zum Ende ist, bis zum Äußersten. In Johannes 13 heißt es, dass er seinen Design liebte bis zum Äußersten, bis zur Vollendung. Und es kommt darin zum Ausdruck, dass Gott sein Werk nicht nur beginnt, wir haben uns letzten Sonntag damit beschäftigt, in Vers 6, dass Gott das Werk, das er in ihnen angefangen hat, auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. In diesem Wissen können wir auch sagen, hier ist das ABC für alle Mitteilhaber der Gnade. Und du fragst dich vielleicht, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das umsetzen? Nun, wenn du von irgendjemand in der Gemeinde, von deiner Schwester oder von deinem Bruder, verkehrt denkst, dann lies die Bibel und lass dich belehren, wie du von ihr oder ihm denken sollst. Wenn du dich gestritten hast, wenn du dich versündigt hast, bring Dinge wieder in Ordnung. Und zwar sofort. Das musste Paulus auch den beiden Frauen sagen in dieser Gemeinde. Da kommen wir noch dazu. Denkt richtig voneinander. Habt inniges Empfinden füreinander. Und das muss man nicht mal produzieren. Das generiert Gott in dir durch seinen Geist. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe. Liebe für was? Für dein Auto? Nein! Für den Herrn in erster Linie und dann für alle seine Kinder. Du musst nicht viel tun. Du musst nur im Gehorsam leben. Das ist das ABC für alle Mitteilhaber der Gnade. Inniges Empfinden füreinander. Nicht nur, ach, du hast mir so gut getan. Dein Kuchen hat am besten geschmeckt. Ich liebe dich. Nein. Du bist ein erkauftes Gotteskind. Und deshalb, wir werden die ganze Ewigkeit zusammen verbringen. Ihr werdet mich nicht nur hier sehen. Keine Angst. Und dann lasst uns unbeirrbar dienen. Egal. Oh, wir gehen jetzt mit voller Enthusiasmus in dieses neue Projekt, in eine neue Gegend. Wir wollen Menschen erreichen für das Evangelium. Aber ich sage euch eins, es kommen Schwierigkeiten. Dem Feind, der mag das nicht. Der liebt das nicht, wenn Leute sich aufmachen, das Evangelium, das passt ihm gar nicht. Lassen wir uns doch nicht beirren. Lass uns weitermachen. Lass uns weitermachen, bis wir umfallen. Und dabei denken wir richtig voneinander. Und dabei lieben wir einander und dabei lieben wir am allermeisten unseren Herrn Jesus Christus. Und dann wirst du dich nicht beirren lassen, egal was da kommt. Seht ihr, ich wollte das nur persönlich sagen. Ich freue mich auch. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt vorangehen und wir spüren diesen Enthusiasmus. Und das ist wunderbar, so soll es sein. Lasst uns immer so enthusiastisch sein für unseren Herrn Jesus Christus. Er ist es wert. Wir sind es ihm schuldig, so zu leben. Und lasst uns alles auf eine Karte setzen. Wisst ihr, der Epaphras, der hat nicht gesagt, oh nee, ich habe jetzt Rückenschmerzen, ich will nicht mehr helfen. Oder wir wissen nicht, was es war. Wir wissen es nicht, was es war. Aber er hat sich nicht beirren lassen in seinem Dienst an dem Apostel. Er ist dem Tode nahe gekommen. Und dann wird Paulus fordert auf, haltet solche Leute in Irren. Die geben alles. Wir gehen nur einmal durch dieses Leben. Wir gehen ein einziges Mal durch dieses Leben. Wir können nicht sagen, oh, ich hätte das doch anders machen sollen. Wir machen das jetzt richtig. Lasst uns unbeirrbar dienen. In dem Wissen, dass wir Mitteilhaber der Gnade sind. Wir stehen unter der Gunst Gottes. Es gibt nichts Besseres als das, liebe Geschwister. Und damit möchte ich euch einfach nur ermutigen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch eine Ermahnung. Aber es soll mehr eine Ermutigung sein, voranzugehen. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und Markus hat es schon gesagt, ja, Menschen sind verwirrt, politisches Durcheinander. Wir gucken auf Christus. Und er macht das, was ihm wohlgefällt, auch in dieser Welt. Und euch braucht nichts überraschen. Steht alles in der Bibel, was kommt. Das, was wir jetzt sehen, ist nichts, ist noch gar nichts. Wir haben noch nicht mal gelitten. Uns geht es so gut, wir leben wie die Made im Speck. So ist es. Ja, lasst mich zusammen mit euch beten. Lasst uns aufstehen dazu, bitte. Unser geliebter Herr, wir danken dir für deinen Erlösungsplan, dass du uns, die wir tot waren in unseren Sünden, lebendig gemacht hast, dass du uns geliebt hast, als wir noch Sünder waren. Denn du hast dich schon, bevor wir überhaupt geboren wurden, hast du dich dahin gegeben. Und bevor du dich hingegeben hast, stand schon fest, dass du dich hingeben würdest. Schon von Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt, hast du uns ersehen, dein Eigentum zu sein. Was für eine überwältigende Wahrheit. Wir danken dir vom ganzen Herzen, dass wir Mitteilhaber deiner Gnade sind, dass wir einen Anteil haben an dieser wunderbaren Gunst, an deinem Eingreifen in unserem Leben, immer wieder. Nicht nur einmalig, wie wir gelernt haben, sondern deine Gnade währet ewiglich. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns helfen kannst, durch das Lesen deines Wortes, wie wir voneinander richtig denken und wie wir übereinander richtig denken. Hilf uns, da auch unseren Blick zu korrigieren. Hilf uns ganz einfach zu sehen, dass du das Werk in uns angefangen hast. Herr, wir sehen oft, dass unser Werk noch nicht vollendet ist. Und das stimmt. Unsere Gemeinde ist schwach. Die Gemeinden um uns herum sind manchmal hässlich. Leute streiten sich darin. Aber unser Blick geht darauf, dass du dein Werk vollenden wirst. Und die herrliche Gemeinde, die bei dir sein wird, hat keinen Makel. Auch wenn wir jetzt immer noch in Sünde fallen, danke dafür, dass du für all unsere Sünde gestorben bist. Und wir danken dir auch für dieses innige Empfinden, diese innige Liebesbeziehung, die wir haben können aufgrund der Liebe, die du in unser Leben ausgegossen hast. Wir danken dir dafür. Herr, hilf uns, dass wir das zum Ausdruck bringen, unseren Geschwistern über. Und zwar nicht nur denen, die uns auch irgendwie Gutes tun, sondern ganz bewusst da zu helfen, wo Not ist am Mann, wo Menschen Hilfe brauchen, wo unsere Geschwister Hilfe brauchen. Oh Herr, durch das richtige Denken sollte es uns leicht fallen, einander innig zu lieben. Und Herr, lass du uns auch unbeirrbar sein im Dienst. Herr, lass uns nicht durch jeden Hiccup irgendwo anhalten und wieder rückwärts gehen. Lass uns vorwärts gehen. Herr, wir wissen, dass wir wenig Zeit haben. Unser Leben ist selbst nur wie ein Dampf, der kommt und geht, wie ein Hauch. Wir wollen alles geben, damit das Evangelium vorangetrieben wird, damit dein Name groß wird. Das wollen wir um deines Namens willen tun. Herr, es ist deine Liebe, für die wir auf die Straße gehen und wir möchten dich groß machen. Herr Jesus Christus, du bist die Quelle der Freude und Kraft. Und wir danken dir, dass du uns motivierst, auch neu, mit ganzer Energie, dich zu lieben, untereinander zu lieben und selbst die Menschen so zu lieben, dass wir ihnen das Evangelium bringen. Denn das ist deiner Liebe würdig. Denn du lässt es auch regnen über Gottlosen und Gerechten gleichzeitig. Und so möchten wir es dir gleich tun und Menschen segnen, indem wir ihnen das Wort Gottes bringen. Danke jetzt für dieses Wort, dein Reden zu uns. Dir sei die Ehre dafür, in Jesu Namen. Amen.